Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kinderkreuzzug hat stattgefunden in Deutschland, begonnen in Deutschland. 20.000, 30.000 Menschen haben sich ohne Twitter, ohne Facebook, ohne Telefon, Fax, Briefe zu einem Flashmob zusammengefunden und sind zu Fuß nach Jerusalem gegangen. Ja, darüber habe ich gedacht, könnte man mal eine schöne Geschichte schreiben. Ich habe die Geschichte jetzt so aufgebaut, dass ich in jedem Buch einen von den 30.000 nehme, seine Geschichte schreibe, wie er dazugekommen ist, was er da erlebt hat, wie es weitergeht, sodass man im Gesamten den ganzen Kreuzzug miterleben kann. 30.000 Bücher, nee, habe ich nicht gemacht. Das wäre ein bisschen viel. Nein, ich habe das auf etwa 20 Leute beschränkt. Die werden jetzt nach und nach erscheinen. Anna ist die Erste, die kommt. Die Erste, die zu diesem Kreuzzug, zu diesem Pilgerzug, wie man es damals nannte, dazugekommen ist. Als Zeichen haben die Leute sich nicht ein Kettenhemd übergezogen und ein weißes Hemd drüber mit einem roten Kreuz drauf. Nein, sie haben ein rotes T drauf gemacht, auf ihren Rücken. Zu erkennen waren sie an diesem roten T. Warum war das ein rotes T? Da können wir gleich mal einsteigen in die Geschichte. Und zwar fangen wir mal an, was denn Rupert erlebt hat. Rupert ist groß geworden auf einer Burg. Nein, war kein Königssohn. Das war eine ganz einfache, Entschuldigung, das war eine ganz einfache Zollburg irgendwo im Rheinland. Und er hat, man höre und staune, schreiben gelernt. Und jetzt gehen wir mal gucken, was in dem Unterricht so passiert ist. Eines Tages werde ich. Nichts wirst du, Junker, unterbrach ihn der Mönch. Und versündige dich nicht gegen den Herrn oder den Stand seiner Diener, fügte er etwas leiser hinzu. Ich habe doch gar nichts über Gott gesagt. Dieses Mal war der Junge gewarnt, als der Rohrstock niedersauste. Für den Augenblick, in dem der Rohrstock unten war, war die Hand des Jungen verschwunden und tauchte erst wieder auf, als der Stock den Platz freigegeben hatte. Auch wenn seine Augen der Handbewegung nicht hatten folgen können, der schnelle, harte Knall des Aufpralls auf das ungeschützte Holz der Schreibplatte musste dem Mönch gesagt haben, dass er sein Ziel verfehlt hatte. Doch dieser ließ sich nichts anmerken, sondern erwiderte: Vor dem Herrn brauchst du dein Frevel nicht auszusprechen. Er kann unser aller Gedanken lesen, denn alles, was wir sagen, denken und tun, ist im Buch unseres Lebens bereits niedergeschrieben. Rupert war für einen Augenblick versucht, seinen Lehrer zu erklären, dass Gott seine Gedanken nicht zu lesen brauchte, wenn sie bereits im Buch standen. Doch mit Rücksicht auf seine Hand verzichtete er darauf. Stattdessen fuhr er fort, sein Pergament mit Reihen kleiner Buchstaben zu füllen, so wie es sein Bruder bereits gemacht hatte. Das Gesicht des Mönchs zeigte keine Regung. Er wandte sich ab und begann, wie er es gewohnt war, mit den Händen auf dem Rücken vor den beiden Schreibpults auf- und abzulaufen. Dabei schlug der Rohrstock unablässig den Takt seiner Schritte gegen seinen Rücken. So, meinte er schließlich, blieb stehen und schaute auf Ruperts Blatt, auf dem sich mittlerweile eine ganze Reihe ähnlicher Lettern gebildet hatte, die allesamt ein S darstellten. Als nächster Buchstabe ist das T. Es ist dem griechischen Tau nachempfunden und symbolisiert wie kein anderer Buchstabe die Leiden unseres Herrn, denn es sieht einem Kreuz sehr ähnlich. Aus diesem Grund hat der heilige Franziskus von Assisi es denen, die ihm folgten, als Symbol mitgegeben. Ja, weil es einem Kreuz sehr ähnlich sieht. Das ist aber nicht alles, was dieses Buch ausmacht. Was wir auch hier drin haben, sind diese Zeichen. Kennt ihr? Das sind QR-Codes. Was wir damit gemacht haben, ist ganz einfach. Wir haben Informationen, Hintergrundinformationen hinterlegt, wo man dann mehr über die Geschichte, mehr über die Geschichten, mehr über den Hintergrund der einzelnen Figuren erfahren kann. Nein, in Wirklichkeit ist es deswegen, damit die, wenn eure Eltern sagen, nehmt euch ein Buch zur Hand, legt endlich das Handy weg, ihr sagen könnt, Handy brauche ich trotzdem, damit ich den QR-Code lesen kann. Ich will ja wissen, was zusätzlich noch passiert ist. Also hier hinten führt er auf die Website und innen drin führt der QR-Code zu Hintergrundinformationen. So, sind die Geschichten. Zwei sind in jedem Buch drin, in jedem Printexemplar. Und die E-Books haben immer nur eine. Deswegen sind die auch etwas günstiger. Was wir jetzt noch haben, ich könnte noch mal etwas von Anna vorlesen. Anna ist in Köln groß geworden. Große Stadt am Rhein, viertgrößte Stadt Deutschlands. Damals war es die größte Stadt Deutschlands. Nikolaus! Das pockennarbige Gesicht des Mannes war vor Zorn rot angelaufen. Sein Kittel, zur Hälfte hinter den schweren, ledernen Schürze verborgen, war farblos und mit Flecken jeglicher Art und Herkunft übersät. Dennoch reichte er fast bis zu den Knien. Die wollenen Hosen, die darunter hervorlugten, waren genauso schmutzig und mit Löchern übersät, die ihm die Gerbbrühen in den Bottichen zu seinen Füßen hineingeätzt hatten. Mit dem Rücken seiner rechten Hand schob er das strähnige, braune Haar aus der Stirn, bevor er mit dem Ärmel seines Kittels den Rotz aus seiner mehrfach gebrochenen Nase wischte. Nikolaus! Obwohl er den Namen nach Leibeskräften hinausschrie, waren die Worte bereits nach wenigen Schritten im Gebrüll der Menschen untergegangen, die am Ufer des breiten Flusses ihrem Tagwerk nachgingen. Der Mann schaute flussaufwärts, wo die Wäscherinnen Kleider auf den Bleichwiesen der Flussauen ausgebreitet hatten und laut schwatzend auf das Ende des Tages warten, um das Linnen wieder einzusammeln, bevor die Stadtwachen die Tore zur Nacht schlossen. Sein Blick wanderte suchend durch die Gruppen von Frauen, ohne den Jungen finden zu können. Einige der Umstehenden wurden auf ihn aufmerksam, starrten zurück und begannen zu tuscheln. Der Zorn des Mannes wuchs. Er mochte es nicht, sich dem Gespött der anderen preiszugeben. Man konnte sehen, wie er sich zwingen musste, nicht zu ihnen hinüberzugehen. Seine Nasenflügel bebten. »Was wollt ihr, Weiber?« blaffte er die Frauen an. Doch diese steckten die Köpfe zusammen, tuschelten und kicherten, immer wieder zu ihm hinüberschauend. Plötzlich drehte sich eine ältere Frau um. Sie öffnete lachend einen zahnlosen Mund, drehte sich dann aber geschwind wieder zu den anderen, die nun ebenfalls in schallendes Gelächter ausbrachen. Das Gesicht des Mannes verdunkelte sich zusehends. Seine Nasenflügel bebten vor Zorn, doch die Stimme eines Mädchens hielt ihn davon ab, zu den Frauen hinüberzugehen und einen Händel mit ihnen zu beginnen. »Vater!« Ihre Stimme hatte seinen Arm ergriffen. »Vater! Es wird Zeit, die Häute herauszunehmen, sonst verdirbt das Leder.« »Dummes Gör!« Die Hand des Mannes hatte bereits ausgeholt, um einem Kind eine schallende Ohrfeige zu verpassen, hielt dann aber in der Bewegung inne. »Der Braumeister wird ungehalten sein, wenn das Leder verdorben ist,« fuhr das Mädchen mit zitternder Stimme fort. Sie wusste, dass das Ersparte des Vaters nicht weit reichen würde, Ersatz für das Leder zu beschaffen, denn die Häute, die der bischöfliche Braumeister ihm zum Gerben gegeben hatte, durch die ätzende Gerbbrühe zerstört wurden. Und sie brauchten das Geld des Braumeisters, um zu überleben. Ein Lächeln huschte über das verhärmte Gesicht des Mannes. »Ja, hol sie heraus, Anna, und fang mit dieser an. Sie scheint am besten gelungen. Dabei wies er auf einen der Bottiche, in dem die größte der Häute schwamm. Wasch sie aus und achte darauf, dass der Rhein sie nicht mit sich nimmt. Anna ergriff einen langen Stab und rührte in den Bottich, bis die Haut sich um das Holz gewickelt hatte. Dann fischte sie das Leder aus der Brühe und trug es vorsichtig zum Ufer des Flusses, immer darauf achtend, dass die ätzende Flüssigkeit, die aus der Last tropfte, nicht auf sie oder ihre Kleider spritzte. Sie senkte das Leder in das graue Wasser, das trügerisch träge an den Bleischwiesen vorbeifloss, und wartete einen Moment, bis der Rhein die Gerbmittel, die sich noch immer in der Haut befanden, herausgespült hatte. »Wo steckt dein Bruder, Mädchen?« Mittlerweile war auch ihr Vater erschienen. Er trug ebenfalls eine der Häute an einem langen Holzstab und senkte sie in die Fluten, um sie abzuspülen. Anna zuckte mit den Schultern. Sie beobachtete, wie die dunkle Brühe sich von dem Knäuel des Vaters löste und in ihre Richtung schwamm. Instinktiv ging sie einen Schritt zurück. Ein wenig weiter in die kalten Fluten des Flusses. Ihre nackten Füße glitten haltsuchend über die mit Algen bewachsenen Steine. Doch die Gefahr zu stürzen war besser, als wenn die Gerbbrühe um ihre Knöchel ran und die Füße wieder tagelang brannten. »Wieso weißt du das nicht?« Mit der Stimme des Vaters schwang immer noch Ärger mit. Aber Anna konnte nicht erkennen, ob es Wut über die unerlaubte Abwesenheit des Bruders war oder über die Scham, die ihm die Wäscherinnen beschert hatten. Sie wusste nur, dass sie aufpassen musste, damit sie die Wut des Vaters nicht abbekam. Und sie fürchtete um Nikolaus, wenn er auftauchte. »Ich weiß nicht, wo Nikolaus hingegangen ist«, erwiderte sie, gerade so laut, dass der Vater es hören konnte. »Du sollst mich nicht belügen, Gör. Hatte ich dir nicht befohlen, auf deinen Bruder aufzupassen? Ihr hängt doch immer zusammen. Meint ihr, ich merke es nicht, was ihr alles über mich redet, wenn ich euch den Rücken nur zukehre?« Plötzlich rannen Tränen in ihre Wangen hinunter. Sie wollte etwas erwidern, wollte die Tränen zurückhalten, aber sie spürte, wie sich ein Kloß in ihrem Hals festsetzte. Wenn sie nur wüsste, wo ihr Bruder war. Anna antwortete nicht. Ihre Stimme würde nicht festbleiben und sie wollte nicht, dass der Vater hörte, wenn sie weinte. Und sie wagte es nicht aufzuschauen. Er sollte ihre Tränen nicht sehen. Sie wollte ihm keinen Grund für eine Bestrafung geben. Stattdessen blickte sie in die kalten, grauen Fluten zu ihren Füßen. Die Gerbbrühe aus der Haut des Vaters kam ihren Knöcheln wieder näher. Mit der Zeit würde sie sich daran gewöhnen, hatte der Vater gesagt, als sie das erste Mal mit brennenden Füßen aus den Fluten gestiegen war. Aber noch heute konnte sie die Narben sehen, die die Brühe an ihren Knöcheln hinterlassen hatte. Sie hörte die Stimme des Vaters. »Dummes Gör, du musst die Haut auswaschen. Was habe ich dir beigebracht? Du bist zu nichts zu gebrauchen.« Bei den Worten des Vaters war Anna zusammengezuckt. Angstvoll sah sie zu ihm herüber. Der Fluss aufwärts, zwei Schritte näher am Ufer stand als sie selber. Sein Gesicht war wieder rot vor Zorn. Natürlich war er zornig. Nikolaus war nicht da. Ihr kleiner Bruder trieb sich wieder irgendwo in der Stadt herum. Anna breitete das nasse Leder auf den Steinen des Flussufers aus, ergriff sich einen der abgerundeten Ufersteine und begann damit, die Haut zu bearbeiten. Nach Kräften zu durchschwalgen, damit die Reste der aggressiven Gerbbrühe herausgepresst wurden. Stück für Stück arbeitete sie sich durch die große Haut, während ihr Vater seine bereits neben ihr ausgebreitet hatte und auf dem Weg zurück zum Zuber war, um eine neue zu holen. Anna, ich denke, aufgrund dieses Abschnitts wird man in etwa verstehen, warum Anna nicht gerne zu Hause geblieben ist, warum Anna mitgegangen ist, mit auf den Pilgerzug, obwohl sie monatelang zu Fuß unterwegs war, ohne was zu essen zu haben. Alles, was die Pilger zum Essen, zum Leben brauchten, mussten sie sich erbetteln, Tag für Tag. Aber wer ist Nikolaus? Nikolaus ist eine der wenigen historischen Personen in diesem Roman. Und so begab es sich im Jahre 1212, kurz nach dem Fest der Auferstehung des Herrn, das ist Ostern, dass ein Junge in Lumpen vor dem Altar der heiligen drei Könige in der Bischofskirche zu Köln erschien. Der Dom stand damals noch nicht. In den dunkelsten Tagen erzählte er von der Hoffnung, von einem Engel des Herrn, der ihm im Traum erschienen sei. Und dieser Bote Gottes habe ihn aufgefordert, die Menschen unschuldigen Geistes, die Kinder, zu sammeln und gen Jerusalem zu führen. Sie würden schaffen, was den Königen verwehrt blieb, das Grab des Herrn aus den Händen der Sarazenen zu befreien. Sie lauschten seinen Worten und als er ging, folgten sie ihm zu Tausenden auf ihrem Weg in das heilige Land. Wer die Geschichte kennt, und das ist jetzt kein Spoiler, weil es ist ja Geschichte, wer die Geschichte kennt, weiß, dass sie nie angekommen sind. Die meisten sind gestorben. Aber was wirklich passiert ist, das werde ich alles in den Büchern erzählen. So, hab dann noch einen kleinen Abschnitt dabei. Guck mal, wie viel Uhr es ist. Haben wir noch ein bisschen? Ah ja, hervorragend, danke. Und zwar nochmal zu Rupert. Er ist mittlerweile bei den Pilgern angekommen. Er ist der Einzige, der ein Pferd hat, weil er aus einer etwas reicheren Familie stammt. Rupert wandte sich wieder seinem Schlachtross zu. Er schirrte es aus, schob den Karren ein Stück zurück und führte das Pferd an den Rand des Feldes. Dann heilte er es. Also heilen ist die Vorderfüße zusammenbinden, dass das Tier gerade noch ein bisschen laufen kann, damit es sich nachts über bewegen kann. So konnte sich das Tier ausruhen und etwas zu fressen suchen, ohne dass es sich allzu weit entfernte. Schönes Tier! Die Stimme ließ Rupert herumfahren. Er hatte gar nicht bemerkt, dass sich ihm jemand genähert hatte. Darf ich es streicheln? Die Frau war ein wenig älter als er selber. Ihr Haar war verfilzt, ihre Kleidung zerrissen. Rupert nickte, wandte sich wieder seinem Tier zu. Vorsichtig näherte sich die Frau. Sie streckte die Hand aus und fuhr damit fast schon zärtlich über den Hals des Tieres. Oh, ist das schön weich! Die Frau war näher gekommen. Rupert konnte mit einem Gemahle den Gestank wahrnehmen, der von der Fremden ausging. Unwillkürlich rümpfte er die Nase und trat einen Schritt zurück. Auf diese Weise konnte die Fremde allerdings noch näher an das Pferd heran. »Wie heißt es?« Rupert sah die Fremde überrascht an. »Friese!« »Friese, das ist doch gar kein Name!« Einen Moment lang dachte Rupert nach. Nein, das war wirklich kein Name. Aber warum sollte der Friese auch einen Namen haben? Jedermann wusste, welches Tier gemeint war, wenn man auf Burg Rode vom Friesen sprach. Er hat keinen Namen. Er ist ein Friese, das ist seine Rasse. Er kommt aus Friesland? Nein. Aber du hast doch gesagt, er sei ein Friese. Wieder musste Rupert einen Moment über nachdenken. Es war klar, dass die Frau nicht verstand, dass ein Friese auch in Limburg oder Brabant gezüchtet worden sein konnte. Deswegen antwortete er zögernd, »Ja, vielleicht hast du recht.« Die Frau nickte selbstsicher. »Ich nenne ihn Mats. Ich kannte einmal einen Mats und er kam auch aus Friesland.« Rupert nickte, ohne auf die Worte der Fremden einzugehen. Gerne wäre er zu einem der Feuer gegangen, um sich ein wenig mit dem Mönch zu unterhalten. Doch hatte er Bedenken, die fremde Frau mit seinem Pferd alleine zu lassen. Geduldig wartete er noch etwas, bis die Frau schließlich meinte, »Ich muss zurück ans Feuer, Mats. Ich wünsche dir eine schöne gute Nacht.« Sie wandte sich um und ging schweigend zurück. Rupert würdigte sie keines Blickes. Der Ritter sah der Frau noch einen Augenblick nach, dann meinte er, »Gute Nacht, Mats. Ach, verdammt, du bist ein Pferd!« und machte sich auf die Suche nach dem Feuer, an dem der Mönch saß. So, das wäre jetzt mein Beitrag zur Allgemeinbildung, zur Geschichte und zu 1212. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.